Developer Productivity. Es gibt zig Methoden, das zu messen, von Dora, von Google, Space Framework, was irgendwie Microsoft und GitHub da oben drauf gesetzt haben. McKinsey hat letztes Jahr einen riesen Artikel geschrieben, wo sie da drauf nochmal Metriken gesetzt haben, was auch relativ viel gemischte Kritik in der Developer Community hervorgerufen hat. Malte und ich sprechen heute darüber, wie wir als Entwickler uns eigentlich produktiv fühlen und was dafür gegeben sein muss.
Und damit herzlich willkommen zum To-Do Developer Podcast mit Robin Manuel Thiel, dem berühmtesten Langfelder auf dieser Welt, und Malte Dantin.
Ich glaube, das musst du aufklären.
Lachst, aber letzten Endes ist es so, alle, die die Rheinische Post in Langfeld lesen, kennen jetzt Robin Manuel, da wir dankenswerterweise einen spannenden Artikel zu unserem Podcast in der Lokalzeitung von Langenfeld hatten.
Ja, wer Langenfeld noch nie gehört hat, das ist meine Heimatstadt, das liegt zwischen Köln und Düsseldorf. Und da wird scheinbar eine Reihe über Podcaster, Podcasterinnen aus der Region gemacht. Und da gab es einen Artikel, die WhatsApp-Gruppe von meiner Mutter rotiert. Ich bin mal gespannt, wie viele neue Hörerinnen und Hörer wir dadurch gewinnen und ob es noch, ob es Auswirkungen hat. Aber lustig war es. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Sehr cool, ich bin sehr neidisch. Bevor wir ins Thema einsteigen, erstmal noch vielen Dank an diejenigen von euch, die uns einen Kaffee ausgegeben haben in den letzten 2 Wochen. Zum einen einmal 5 Kaffee von Frenkel und 2 Kaffee von Uwe. Uwe fragt übrigens, und das ist eine ganz gute Überleitung zur letzten Folge, um nochmal einen kleinen Rückblick zu machen. Uwe fragt übrigens, wie er jetzt an dein Kalendertool kommt. Ich glaube, das hatte eine gewisse Resonanz auch in unserer Community, dass du an dem Thema jetzt arbeitest, und alle warten sehnsüchtig darauf, wann das Tool endlich rauskommt. Aber lass uns mal kurz ein bisschen auf die letzte Folge zurückschauen. Da gibt es ja ein paar Dinge, die wir noch besprechen wollten.
Ja, zum einen erstmal, bevor ich auf das Tool eingehe, ein fettes Sorry. Die letzte Folge hieß Fiverr Fail, aber die war auf jeden Fall auch Audio Fail. Zumindest so am ersten Tag. Also wer sie, glaube ich, nach 2 Tagen gehört hat, der hat vielleicht schon die bessere Version ausgespielt bekommen, aber irgendwie ist uns da beim Audio ein bisschen was durchgerutscht, sodass wir, glaube ich, zumindest, wenn der eine gesprochen hat, man bei dem anderen die Hintergrundgeräusche sehr laut gehört hat, und irgendwie wollt ihr gar keinen Spatzen von uns bei dem Podcast haben. Deswegen idealer Ehrenwort, dass wir sowohl diese Folge mit leerem Mund aufnehmen und vielleicht auch nochmal reinhören, bevor wir die veröffentlichen, und das Audio auf jeden Fall dieses Mal besser wird. Wir achten jetzt auf jeden Fall mal drauf.
Ja, also Qualitätskontrolle steht jetzt ganz oben auf unserer To-Do-Liste. Ansonsten kam die Frage, warum haben wir eigentlich in der letzten Folge zweimal was ausgepiept? Als du darüber geredet hast, dass du das Problem vorhast, mit Geld zu erschlagen, wurden die Beträge ausgepiept, und da ist natürlich jetzt viel Neugier da. Was waren denn eigentlich die Unsummen, die du da investieren wolltest, dass es dir letzten Endes peinlich war?
Ja, es war mir eher zu undifferenziert. Also ich habe dann nachher im Schnitt gedacht, also ich kann die Summe ja sagen, was ich ausgepiept habe, ist 1000 Euro. Ich habe damals gesagt, ich bin bereit, da 1000 Euro für zu investieren. Ich habe aber dann nicht erklärt, also es war mir zu undifferenziert, ich habe mir nicht erklärt, dass ich bereit war, das zu investieren, weil ich natürlich vorhabe, da ein Projekt draus zu machen, was man vielleicht auch über den App Store vertreibt. Es scheint viele, vor allem so Business-Anwendungsfälle dafür zu geben. Und ich wollte nicht, dass es so klingt, als würde ich sagen, oh, ich könnte bis zu 1000 Euro für so ein Tool ausgeben und da wie mein so ein kleines Ding, was irgendwie im Hintergrund läuft, sondern dass ich eher bereit gewesen wäre, da so ein Mini-Business draus zu machen, dass das mein Invest gewesen wäre, was ich bei Fiverr bereit gewesen wäre zu bezahlen, damit mir das jemand baut, sodass ich dann den Vertrieb machen kann, und vielleicht kann man das irgendwie in den App Store stellen. Ob man da ein Subscription-Model oder eine Lifetime-Lizenz macht, weiß ich nicht. Das habe ich aber alles nicht gesagt in der letzten Folge. Und deswegen wollte ich das irgendwie nicht so stehen lassen, dass es einfach steht, oh, Manuel kann einfach 1000 Euro für so ein Tool ausgeben. Und deswegen habe ich es gepiept, um das jetzt hier klarstellen zu können.
Wunderbar, dann wissen wir da jetzt auch Bescheid und freuen uns darauf, dass das Tool bald zur Verfügung steht. Ja. Hoffentlich für einen Preis, den wir uns alle leisten können. Wann ist es soweit?
Ja, es wird auf jeden Fall nicht vierstellig werden. Ja, da ist also ein bisschen das Thema Developer Productivity. Also das Tool ist fertig. Ich habe, wer das verfolgt hat oder wer das noch verfolgen möchte, ich habe jeden Tag und jeden Abend, wo ich dran war, einen Blogpost darüber geschrieben, wie ich vorangekommen bin. Wer mir auf LinkedIn oder Twitter oder sowas folgt, der hat das vielleicht mitbekommen. 6 Abende habe ich dran gesessen. Ich habe ja gesagt, ich wollte schauen, ob es in einer Woche fertig ist. Das heißt, einen habe ich theoretisch noch, weil das natürlich auch nicht 6 Tage oder 6 Abende in Folge waren. Ich bin fertig, technisch funktioniert das und ich würde den letzten Tag jetzt noch investieren, das irgendwie in den App Store zu stellen. Bei Apple muss man das ja noch irgendwie mit einem Developer-Account signieren, dass man das irgendwo, also irgendwie irgendwas dazu machen, dass man das irgendwo downloaden kann. Das ist der letzte Tag, der ist noch nicht fertig. Ich gehe davon aus, dass ich bis nächste Folge fertig habe und dann wir irgendwie einen Download-Link auch in die Shownotes packen können. Bis dahin, wie gesagt, wenn jemand von euch aber sagt, ey, ich würde das aber gerne schon mal testen oder ich habe da ein riesen Interesse dran oder ich habe dasselbe Problem, dann meldet euch gerne bei mir. Das könnt ihr einfach unter der E-Mail-Adresse machen, die unten in den Shownotes steht, für den Podcast. Und wenn ihr da Lust habt, irgendwie eine Preview-Version schon mal zu testen, dann würde ich euch die gerne zuschicken und ein bisschen Feedback abholen. Sagt also gern Bescheid.
Wunderbar, ich freue mich auf jeden Fall drauf und werde das auch in den nächsten Tagen mal ausprobieren. Dann jetzt, glaube ich, kommen wir endlich zu unserem Thema Produktivität. Developer Productivity. Häufig ist das ein Thema, was zumindest in unserem beruflichen Alltag, wo wir viel mit großen Unternehmen zu tun haben, eine sehr zahlenorientierte Diskussion ist, was ich persönlich immer ein bisschen schwierig finde. Das heißt, man redet mit Unternehmen, die oder den Leitenden von Entwicklungsabteilungen über das Thema Developer Productivity und die erste Frage ist, wie kann ich das denn messen? Welche Metriken und Zahlen kann ich verwenden und könnt ihr uns nicht beibringen, wie dieses DORA-Framework funktioniert? Haben wir so viel von gelesen? Erklärt uns doch mal, wie wir das mit unserer DevOps-Plattform, egal welche, wie wir das da auswerten können und wie kommen wir wirklich an diese Zahlen, wie produktiv unsere Developer sind. Und das ist natürlich gerade jetzt ein ganz heißes Thema, weil an allen Seiten irgendwie neue Tools, gerade so AI-basierte Tools, in den Developer-Alltag reinkommen und sich viele Unternehmen dann die Frage stellen, macht das unsere Developer produktiver und lohnt sich der zusätzliche finanzielle Invest? Und wie Unternehmen sind, wollen sie das letzten Endes irgendwie quantifizieren und wollen wissen, okay, um wie viel Prozent wird unsere Produktivität höher und wie viel Geld sparen wir denn letzten Endes dadurch, dass wir neue Tools einführen? Und das finde ich eigentlich immer so eine ganz unangenehme Diskussion, weil das so ein bisschen den Alltag der Developer so ein bisschen auf Output und Zahlen reduziert. Und die Zahlen, die häufig dann da zugrunde liegen, früher waren es irgendwie Lines of Code, da haben alle verstanden, dass das kein Produktivitätsmaß ist, aber dann wird dann das Ganze runtergebrochen auf irgendwie Anzahl der Pull-Requests, die gemerged werden oder Anzahl der Deployments, die durchgeführt werden. Und das ist natürlich relativ schwierig, das so ganz neutral zu beurteilen, weil das natürlich absolut vom Projekt auch abhängt, was dann da normal ist. Und häufig müssen solche Messungen natürlich auch über einen sehr langen Zeitraum überhaupt durchgeführt werden, damit man auch Vergleichsmöglichkeiten hat. Und komischerweise haben viele Unternehmen das bisher nicht gemacht und plötzlich wollen sie irgendwie Produktivität messen. Also ich persönlich finde es immer relativ schwierig, das auf Zahlen runterzubrechen.
Du sagtest mir aber, dass du gerade auch so in deiner Rolle bei GitHub viele auch mit großen, mit Enterprise-Firmen sprichst und dass es da schon ein Thema ist, ne? Also dass gerade, also meistens ja wahrscheinlich top-down aus einem Management, die gewohnt sind, dass sie sowas wie Sales oder Marketing-Impact und vielleicht auch klassische Produktion, also klassisches produzierendes Gewerbe, dass die eigentlich sowohl gewohnt sind, Dinge zu messen, als auch ganz, also einfach diese Metriken brauchen, weil das einfach sonst sehr undurchsichtig für sie ist, was in dieser Softwareentwicklung Abteilung da eigentlich vor sich geht, sind wir denn gut? Also was ist denn der Benchmark? Also sagst du, es ist schon ein Thema, also das Interesse ist ja schon da, das irgendwie mit Zahlen und Frameworks zu versehen, oder?
Ja, absolut, aber man klammert dann häufig wirklich den Developer-Alltag so in dem, wie die Leute wirklich arbeiten, so ein bisschen aus und geht dann einfach nur auf den Output. Das ist so ein bisschen, glaube ich, diese Denke, wie du das sagst, aus diesem produzierenden Gewerbe. Wenn ich irgendwie etwas herstelle, egal was, ne, gucke ich, wie viel läuft am Ende des Tages von Band. Und das ist meine Produktivität. Also wie viele Stück von irgendwas habe ich ausgeliefert. Und dann wird häufig versucht, das auf Software zu übertragen, indem man halt sagt, okay, wie viele Deployments habe ich gemacht in Produktion? Oder andere Themen, wie oft habe ich ein Release und habe das an meine Kunden geschippt? Und das ist natürlich nur eine sehr verengte Wahrnehmung der Realität. Und natürlich gibt es dann modernere Ansätze. Du hast vorhin das Space Framework erwähnt, wo man das so ein bisschen auch stärker customizen kann auf das eigene Unternehmen. Das heißt, ich greife mir da aus ganz vielen Dimensionen die Dinge raus, die für mein Unternehmen relevant sind. Und dann kommen da natürlich noch weitere Faktoren mit rein, die ich auch messen kann, wie zum Beispiel, wie viele Bugs werden in Produktion gefunden. Hängt natürlich auch von ganz vielen Faktoren ab. Oder wie viele Produktionsausfälle habe ich, weil Software läuft irgendwo in Produktion, und wie oft habe ich quasi Downtimes in einem Webservice zum Beispiel. Das heißt, man kann da natürlich ganz viele Dinge mit reinnehmen. Und was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass die Leute das versuchen, so mit einer Zahl totzuschlagen. Okay, was ist diese eine Produktivitätsmetrik? Und da kommen natürlich solche Frameworks, die halt dann vielleicht auch von irgendwelchen Beratungsunternehmen vorangetrieben werden, einem irgendwie ganz recht, weil dann hole ich mir irgendwie Berater rein, die gehen dann rein, bringen irgendwelche Tools mit, schauen dann, okay, was habe ich dort in meinen Source-Control-System drin, ne? Und wie viel Commits habe ich, wie viele Pull-Requests, wie viele Deployments habe ich, und brechen das dann auf irgendwie ein, zwei Metriken runter, und dann vergleiche ich die irgendwie vorher, nachher, was hatte ich vor 3 Monaten, was habe ich heute und was habe ich in 3 Monaten, und dann bilde ich mir ein, dass ich vielleicht produktiver bin, aber ganz viele andere Faktoren fließen da nicht ein. Und ich glaube, da machen es sich viele Leute ein bisschen zu leicht. Ich kann aber auch verstehen, warum. Weil am Ende sind das häufig auch Menschen, die sagen, okay, ich will irgendwelche neuen Tools einführen, und jetzt muss ich irgendwie meinem Management beweisen, dass es sich lohnt. Und das ist natürlich relativ schwierig, wenn du versuchst, wirklich den Alltag mit einzubeziehen, der halt diese Dinge beeinflusst. Und worüber ich mich eigentlich gerne mit dir heute so ein bisschen mehr unterhalten würde, ist, wie sieht wirklich dieser Alltag aus? Also was beeinflusst unsere Produktivität als Developer? Also was können wir auch tun selber, oder was können auch unsere Arbeitgeber tun, damit wir uns produktiv fühlen? Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Man kann halt irgendwie alles messen, aber man kann auch alle Metriken irgendwie cheaten, beeinflussen, meiner Erfahrung nach. Sondern was können wir tun, dass du und ich uns wirklich produktiv fühlen und dass wir wirklich das Gefühl haben, wir können für uns oder für unser Team das Bestmögliche erreichen. Und da gehören natürlich viele verschiedene Faktoren zu, die eigentlich mehr wirklich auf unserer, weiß nicht, lokalen Entwicklungsumgebung basieren, auf unserem Alltag, auf unserem Terminkalender. Und da würde ich gerne ein bisschen mit dir durchgehen.
Ja, ich sehe da zwei Kräfte wirken. Zum einen natürlich irgendwie, dass man so diese Zahl braucht, um zu vergleichen. Gar nicht unbedingt mit anderen Unternehmen. Ich glaube, dass das in der Branche gar nicht so wirklich möglich ist, dass man sich, also ich glaube, dass dafür Softwareentwicklung zu individuell ist, dass man sich wirklich mit anderen Unternehmen vergleichen kann, weil sowas die Anzahl der Deployments ja nicht aussagekräftig ist, weil ich ja gar nicht weiß, wie groß ist denn so ein Deployment, wie viele Features shippen die denn? Deployen die 1000 Mal am Tag jede Zeile Code, oder deployen die einmal in der Woche ein Riesending? Ist, glaube ich, schwer zu vergleichen. Auch Zeilen von Code ist nicht wirklich zu vergleichen, weil ich ja gar nicht weiß, wie ist denn die Qualität. Manche sitzen 2 Stunden an einer perfekten Zeile Code und manche hauen 50 Zeilen Code raus, die 2 Commits später wieder komplett ersetzt wurden. Also ich glaube, dass es gar nicht möglich ist, sich da mit anderen Unternehmen zu vergleichen, mit irgendwelchen Metriken. Aber mit sich selber über Zeit, das finde ich schon spannend, um zu schauen, geht unsere eigene Produktivität nach oben oder nach unten und warum? Gibt es vielleicht Managemententscheidungen, die das Team betreffen, die jetzt unproduktiver machen? Oder gibt es vielleicht irgendwie Code-Smell, oder ist die Codebase so schwierig geworden, dass wir immer weniger geschafft kriegen oder immer mehr Bugs in Produktion finden, oder dauert es immer länger, diese Bugs zu fixen? Ich glaube, das sind Dinge, wenn man sie nur mit sich selber vergleicht, die durchaus sinnvoll sind. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch einen riesen Pushback aus der Developer-Community. Fast jeder Developer, jede Entwicklerin, mit denen ich über dieses Thema spreche, haben da sehr negative Gefühle, weil natürlich A, keiner Lust hat, irgendwie individuell gemessen und getrackt zu werden. Aber ich glaube, das liegt vor allem daran, dass alle wissen, wie schwierig das ist. Es kann sein, dass ich mir 3 Stunden lang ein YouTube-Video angeguckt habe oder einen geilen Artikel durchgelesen habe, der mich jetzt perfekt auf die Lösung eines bestimmten Problems vorbereitet oder irgendwie besser macht. Und das dann aber auch, das aber nicht in dieser Metrik dann abgespielt wird und dann auf einmal das Team unproduktiv aussieht, wenn es irgendwie eine Woche lang auf einer Fortbildung war. Das finde ich dann irgendwie immer schwierig und deswegen erfahre ich da viel Pushback von diesen offiziellen Metriken, kann aber verstehen, warum man sie zumindest für sich selber messen möchte.
Ich denke, ein großer Teil des Widerstands kommt auch daher, dass viele Dinge ja außerhalb der wirklich der Softwareentwicklung stattfinden. Es geht halt nicht nur um Code, den ich produziere, sondern mein Developer-Alltag besteht halt irgendwie zu 50%, 60%, 70% aus anderen Tätigkeiten, wo ich mit anderen zusammenarbeite, wo ich mir Dinge überlege. Du hast gerade gesagt, Weiterbildung spielt eine wichtige Rolle. Und wenn dann irgendwie nur 30%, 40% meines Tages aus Coding besteht, dann alle Messungen nur auf diesem Code aufzusetzen, dann natürlich das Ganze enorm verzerren kann. Und daher vielleicht auch ein großer Teil des Widerstandes kommt. Und ich persönlich finde eine Metrik ganz gut, die sich aber natürlich nicht bei allen ermitteln lässt. Das wäre die Anzahl der geschafften Story Points pro Sprint. Das heißt, wenn ich ein sehr eingespieltes Team habe, welches Scrum einsetzt und dann über einen längeren Zeitraum nachverfolgen kann, okay, wie viele Story Points haben wir erledigt, dann kann man da durchaus schon Veränderungen sehen. Und sehen, okay, wir werden im Laufe der Zeit produktiver. Das ist ganz normal. Bei jedem Development-Team, was sich irgendwie im Laufe der Zeit immer mehr einspielt, sieht man, dass der Trend nach oben geht. Aber wenn man dann irgendetwas am Setup ändert, neue Tools einführt oder grundsätzlich vielleicht den Leuten die Möglichkeit gibt, sich mehr auf die Arbeit zu konzentrieren, weil man weniger Meetings hat, gehen plötzlich die Anzahl der Storypoints nach oben. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Messkriterium, das ist aber nicht für alle so einfach ermittelbar, weil ich tatsächlich dann diese Entwicklungsmethodik verwenden muss. Ich brauche wirklich ein gutes Team, was eingespielt ist. Ich brauche auch gute Product Owner, die das entsprechend mit dem Team planen, erfassen und messen. Aber ich glaube, das ist eine der wenigen Dinge, die letzten Endes auch wirklich funktionieren kann.
Ja, mag ich. Finde ich okay. Aber setzt natürlich voraus, dass man Storypoints benutzt. Und das kann man, glaube ich, auch erst nach einer gewissen Zeit messen, weil so ein Team auch erstmal braucht, sich einzuspielen, dieses, wie heißt das, glaube ich, so Scrum-Poker und sowas, dann überhaupt erstmal zu setzen. Ich glaube, wenn man da immer ein Gefühl für hat, nach einem halben Jahr oder so, dass man dann anfängt, das zu tracken. Und natürlich auch, dass es normal ist, dass wenn man neue Sachen einführt, dass es vielleicht auch erstmal so ein Dip gibt und es runtergeht und dann sich ja wieder normalisiert oder im besten Fall sogar dann besser wird. Mhm. Aber abseits von diesen Metriken, weil da können wir jetzt 13 Folgen drüber machen. Da gibt es Tausende, da gibt es, wie wir haben es eben schon gesagt, so die 3 populärsten Frameworks sind Dora, Space und was McKinsey noch irgendwie da drauf gesetzt hat in dieser Mischung aus den beiden plus eigene Sachen. Aber jetzt mal von Developer zu Developer. Wann fühlst du dich produktiv? Also was ist das, was man vielleicht nicht in der Metrik messen kann, sondern was, wo du sagst, ey, ich hatte heute einen produktiven Tag. Woran hat das gelegen? Also was gibt es da bei dir? Als einfach als Developer, nicht als Project Manager oder Product Owner oder Scrum Master.
Ja, ich glaube, da gibt es diverse Dinge, die sich auf den Alltag auswirken und viele, zumindest die Rückmeldung, die ich bekomme und kann ich auch aus dem eigenen Alltag nachvollziehen, ist, man fühlt sich produktiv, wenn man konzentriert an einem Thema arbeiten kann und dieses Thema dann abschließen kann. Und da kommen natürlich viele Dinge zum Tragen. Zum einen, wie ist mein technisches Setup? Wie funktioniert meine Entwicklungsumgebung? Wie viele Meetings habe ich vielleicht noch neben dem Arbeiten an diesem Thema? Und wenn ich jetzt über Arbeiten an diesem Thema rede, dann gehört da natürlich auch Recherche dazu. Es gehört dazu, dass ich mich irgendwie schlau mache, mich in Dinge einlese, mir vielleicht auch irgendwelche Videos anschaue, wie bestimmte Dinge erledigt werden können und dann wirklich konzentriert an diesem Thema arbeiten kann, ohne dass ich andauernd unterbrochen werde. Und die Unterbrechungen sind, glaube ich, das, was einem so das Gefühl von Unproduktivität gibt. Und diese Unterbrechungen können technischer Natur sein. Ein ganz typisches Beispiel ist, du hast halt irgendwas in deinem Setup, was nicht funktioniert. Und dann musst du dich ewig damit beschäftigen, irgendwelche Dependencies zu installieren. Oder ein Kollege hat mal irgendein Package aktualisiert und dann funktioniert bei dir plötzlich der Build nicht mehr. Und dann sitzt da wieder irgendwie mal 5 Minuten, mal 20 Minuten, mal länger und muss das Ganze wieder zum Laufen bringen. Und das ist ja alles andere als produktiv, weil du dich dann aus deinem Gedanken völlig entfernen musst und deinem Thema, an dem du eigentlich arbeitest, und dann solche komischen, keine Ahnung, technischen Voraussetzungen wieder zurechtbiegen musst. Und ich glaube, das ist ein Thema, das ganze technische Setup, wie oft man da rausgerissen wird. Und der zweite große Block ist dieses organisatorische, das Arbeiten im Team oder das Arbeiten im Unternehmen. Wie oft werde ich einfach aus meinem aus meiner Aufgabe rausgerissen, weil ich halt irgendwelche anderen Dinge habe. Und dazu gehören so positive Dinge wie irgendwie Mittagspause, aber da gehören aber auch Dinge dazu, dass irgendwie wieder das nächste Meeting irgendwie ansteht und dann will wieder jemand irgendwie ein Strategieplanungsmeeting machen oder dann gibt es irgendwie dann kommt wieder ein Kollege auf mich zu, wegen irgendwelchen Fragen, die er mit mir klären will. Im schlimmsten Fall kriege ich dann noch irgendwie ein Meeting von einer halben Stunde in meinen Kalender reingedrückt, was ich dann wahrnehmen muss. Und da fällt es einem natürlich auch schwer, sich komplett da rauszuhalten, weil dann natürlich auch andere darauf angewiesen sind, meinen Input zu bekommen. Und manche Dinge sind halt auch einfach vom Unternehmen her vorgegeben, dass man bestimmte Austauschformate hat. Aber alle diese Dinge, die mich wirklich aus diesem Gedankenfluss rausreißen, sind eigentlich negative Aspekte und Dinge, die mir helfen, in diesem, ich glaube, das ist auch dieser Standardbegriff, den man immer verwendet, in diesem Flow zu bleiben. Alles, was mir hilft, im Flow zu bleiben, ist positiv und führt dazu, dass ich mich am Ende produktiver fühle. Und ich glaube, eine gute Art, das zu messen, ist einfach auch mit den Menschen zu reden. Das heißt, wenn man sagt, ich muss Developer Productivity messen, sollte auf jeden Fall einer der Aspekte sein, dass ich regelmäßig mit den Leuten spreche und sage, okay, hast du das Gefühl, dass du produktiv bist? Und was sind Dinge, die dir das Gefühl geben, dass sie deine Produktivität runterziehen? Und dann konkret an diesen Dingen zu arbeiten.
Ich hab da eine Meinung zu. Ich mag das nämlich eigentlich nicht so, also hast du jetzt auch gar nicht gemacht, aber ich mag das eigentlich nicht so, dass so oft irgendwie verteufelt wird, dass Entwicklerinnen und Entwickler sind so meetingscheu und die haben irgendwie keinen Bock irgendwie auf Abstimmungen und sowas. Und ich glaube, das stimmt nicht, weil jeder, der irgendwie schon ein bisschen länger in der Branche ist, weiß, dass es natürlich wichtig ist, sich im Team abzustimmen, was man gerade macht. Und es kann auch Spaß machen, Zwischenergebnisse zu präsentieren. Aber wie du gerade gesagt hast, was uns Developern wahnsinnig wichtig ist, ist Flow, ist Fokus. Ich bin zum Beispiel selber ein Riesenverfechter vom Pomodoro-Framework, wo man einfach 25 Minuten an einem Task mega fokussiert arbeitet und in der Zeit auch bitte nicht gestört und nicht unterbrochen wird und dann auch manchmal ganz überrascht ist, wie viel man in 25 Minuten schaffen kann, wenn man sich nicht ablenken lässt. Und es ist völlig okay und es ist auch jedem klar, dass es Meetings und Abstimmungen braucht. Aber um diesen Flow gleichzeitig zu gewährleisten, halte ich es für wichtig, dass diese Dinge planbar sind. Ich kann gerne in ein Abstimmungsmeeting mit dir gehen, aber nicht heute in einer Dreiviertelstunde, weil ich bin ja gerade vielleicht im Kopf an irgendwas dran. Sondern wenn es ein Regelmeeting gibt oder wenn man sagt, hey, halt dir bitte, also am Freitagnachmittag haben wir alle unsere Abstimmungsmeetings oder sowas oder es gibt eine Stunde am Tag oder irgendwas, weil dann plane ich da gar nicht Arbeit ein. Da kann ich meinen Flow darauf vorbereiten, dass ich da vielleicht nicht in dieser Deep Zone bin, wo ich dann rausgerissen werde und mich dann halt schlecht fühle, weil ich sage, jetzt gerade ist aber irgendwie doof, weil ich sehe ein, dass du nicht weiterkommst, aber bin ja auch gerade voll in diesem Konzentrationsflow drin. Und ich glaube, gib den Leuten, und das ist mit Sicherheit nicht nur was für Developer, sondern für jeden, der irgendwie produktiv sein möchte, gib denen planbare Meetings, sodass sie ihren Workflow von vornherein planen können und nicht halt irgendwie dann auch diese knackigen Dinge nicht angehen, wenn sie wissen, dass in einer halben Stunde irgendwie ein Stand-up ansteht.
Ja, bin ich absolut bei dir. Und ich glaube, was man vermeiden muss, ist diese Fragmentierung der Tage, die man heute bei vielen sieht. Genau. Ne? Dass man irgendwie alle anderthalb Stunden gibt es irgendwie das nächste Meeting, weil das reißt einem aus dem Gedanken raus. Und selbst wenn du jetzt sagst, okay, vielleicht verwendet man so ein Framework, wo ich mich 30 Minuten voll konzentriert in ein Thema reinstürze, ich muss mir ja vorher mal Gedanken dazu gemacht haben. Und wenn ich da wieder irgendwie Context-Switches habe, das reißt mich natürlich raus. Und ich glaube, wir müssen versuchen, diese Fragmentierung zu vermeiden. Wir müssen versuchen, Context-Switches zu vermeiden. Und Context-Switches, die können halt einfach. Ich persönlich bin jemand, der leicht abzulenken ist. Das heißt, für mich ist schon so ein Context-Switch, der mich ablenkt. Oh, ist irgendwie, ich muss online was nachschauen und dann, da sind noch drei andere Browser-Tabs offen. Ach, das ist ja auch spannend. Und dann bin ich plötzlich wieder in einem völlig anderen Thema drin.
Dann guckst du wieder Bagger auf YouTube und
ich glaube, da muss man sich letzten Endes wirklich auch selber disziplinieren. Aber man kann das natürlich auch als Team, als Unternehmen und als Developer selber steuern. Und mich reißen halt solche technischen Themen raus und solche Dinge, die von außen kommen. Alle anderen Dinge kann man so ein bisschen auch selber beeinflussen. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn wir jetzt über Developer Productivity so aus der Team-Unternehmensperspektive sprechen, dass wir gucken, okay, was sind so Dinge, die jetzt nicht du, Robin Manuel, als einzelne Person an deinem Alltag verbessern kannst, sondern was sind Dinge, die wir als Team besser machen können, damit du am Ende sagst, hey, das war toll, ich fühle mich dadurch jetzt produktiver. Und da mögen technische Aspekte zugehören. Wir haben, glaube ich, auch mal eine Folge gemacht über Dev-Container. Das finde ich halt ein ganz tolles Werkzeug, um sich wirklich produktiver zu fühlen, weil häufig arbeitet man an verschiedenen Dingen, gerade wenn man irgendwie Microservices oder ähnliche Dinge hat, wo es unterschiedliche Projekte gibt mit unterschiedlichen Abhängigkeiten. Und wenn du dann jedes Mal irgendwie erstmal, wenn du in so ein neues Ding reingehst und irgendwie ein paar Stunden verlierst, um dein ganzes technisches Setup wieder auf den aktuellen Stand zu bringen, dann fühlst du dich unproduktiv. Es mag am Ende nicht so sein, wie man es immer hört, aha, und neue Developer brauchen hier 4 Tage, um ihr Setup irgendwie aufzubauen. Gibt's auch. Ich habe von Firmen gehört, da, wenn dann neue Leute ins Team kommen, brauchen die erstmal Tage, um überhaupt Hardware zu bekommen und brauchen dann Tage, um alle Zugänge zu bekommen. Und dann dauert es noch viele Stunden, um halt die ganzen Dependencies lokal zu installieren. Ja, gibt es auch. Aber selbst wenn wir das in unserem Alltag nicht als Problem haben, nervt es halt tierisch, wenn ich irgendwie in so ein Thema reingehe, wo ich einfach mal 3 Wochen habe ich jetzt an was anderem gearbeitet, ich gehe jetzt wieder da rein und dann funktioniert es halt nicht mehr. Dann baut es auf meiner lokalen Maschine nicht mehr, weil irgendjemand was geändert hat. Und,
ja, ultra nervig.
Das ist super nervig und das zieht wirklich die Produktivität runter. Und deswegen sowas wie Dev-Container finde ich super cool. Von daher gerne nochmal in die alte Folge reinhören zu dem Thema. Gibt es lokal auf der eigenen Maschine, gibt es cloud-basiert, finde ich super cool, weil damit bin ich quasi instant auf dem aktuellen Stand und kann anfangen zu arbeiten, finde ich, ist eine extrem große Bereicherung, die sich über die letzten, wie lang gibt es das Thema, 5 Jahre entwickelt hat, finde ich super gut.
Einen zweiten technischen Punkt, den ich noch habe, ist, ich meine, ein bisschen konträr zu dem, was wir hier im Podcast machen, aber nicht ständig auf jedes neueste Thema irgendwie technisch drauf springen, weil ich fühle mich produktiv, ich gehe nochmal 2 Schritte zurück, wo mein Gedanke herkommt, ist, es gibt ja einfach Phasen, wo ich sage, ich hatte heute einen Tag, ich konnte mich gut konzentrieren, ich bin nicht unterbrochen worden, ich habe hier 5 Stunden rumgecodet, aber ich saß hier gerade, ich saß 5 Stunden an diesem verdammten kleinen Problem und ich habe irgendwas nicht hin, ich habe 5 Stunden Login eingebaut in diese App und irgendwas hat nicht geklappt und irgendwie konnte ich den Token nicht validieren und also was auch immer so. Das gibt es ja, dass man sagt, das war jetzt ja gar nicht irgendwie die Schuld von unserem technischen Setup oder von unserer Organisation, sondern da war vielleicht irgendwie eine Doku veraltet, irgendwas, das hat mich irgendwas genervt, da fühlt man sich ja auch unproduktiv. Und dann einfach sagen, okay, dass man sich vielleicht auch über Projekte hinweg oder innerhalb eines Projekts den Tech-Stack nicht dauernd wechselt, sondern dass ich vielleicht beim nächsten Projekt jetzt nicht sage, ich springe jetzt auf das nächste fancy JavaScript-Framework, wo ich dann wieder irgendwie die Basics lernen muss. Oder ich springe jetzt auf den, ja, jetzt kommt da dieser neue, coole Identity-Provider um die Ecke, lass mal den einbauen. Sondern wirklich produktiv würde ich mich ja fühlen, wenn ich das Wissen, das Know-how vom alten Projekt auch aufs Neue übertragen kann. Und uns allen juckt es in den Fingern. Ich meine, wir machen in dem Podcast hier nichts anderes, als alle 2 Wochen über neue fancy Sachen zu sprechen. Aber diese gelernten Dinge wieder anwenden zu können. Und das ist ja eigentlich das Geniale in der Softwareentwicklung, dass man Dinge wieder verwenden kann. Und nicht jedes Mal, ach komm, jetzt probieren wir mal doch mal die neue Datenbanktechnologie aus. Ich glaube, das ist auch so eine Produktivitätsbremse. Auch wenn uns das allen in den Fingern juckt, wenn man wirklich sagt, ey, wie kommen wir denn jetzt wirklich am schnellsten voran, dann ist es doch eigentlich eher auf bewährte Sachen zu setzen. Auch wenn es vielleicht mittlerweile irgendwas gibt, was ein bisschen fancier ist.
Ich habe ja gerade schon auf frühere Folgen verwiesen und da würde ich auch einfach nochmal auf unsere Plattform Engineering Folge verweisen, weil genau solche Best Practices, Technologie-Stacks können wir dann in so einer Plattform hinterlegen und wenn ich dann in ein neues Projekt einsteige, kann ich direkt darauf zurückgreifen und die Dinge funktionieren halt einfach. Und dann bekomme ich im Idealfall einen guten Start mit entsprechender Entwicklungsumgebung über einen Dev-Container irgendwie und kann dann wirklich anfangen und kann dann auf das Wissen aus dem letzten Projekt zurückgreifen und muss dann nicht, um das gleiche Problem nochmal zu lösen, wieder den gleichen Aufwand betreiben wie beim letzten Mal. Finde ich einen absolut validen Punkt, um wirklich auch das Gefühl zu haben, hey, ich bin produktiv, weil eigentlich für Produktivität auch persönlich ist es ja ein wichtiger Faktor, dass man auch das Problem gelöst kriegt. Ne? Manchmal fühlt man sich auch einfach produktiv, weil man was Neues gelernt hat. Aber häufig ist es ja so, ich habe ein Problem, das möchte ich lösen. Und wenn ich das Problem gelöst habe, dann fühle ich mich gut. Und umso kürzer dieser Zeitraum ist, bis ich das Problem gelöst habe, umso besser.
Ja, und limitiere mich nicht in der Art und Weise, wie ich das Problem lösen will. Ich habe das in einigen Folgen schon mal gesagt, dass ich da sehr allergisch drauf reagiere, wenn mir jemand Hardware, Tooling und sowas vorschreiben will. Weil ich glaube, dass Produktivität am Ende was sehr Individuelles ist. Dass vor allem die Workflows, die dahin führen. Jeder hat seine andere Lieblings-IDE, jeder verwendet einen anderen Browser, den er irgendwie jetzt irgendwie machen möchte. Jeder macht sich Notizen in einem anderen Tool. Schreib mir da nicht so viel vor. Also ne, wir beide arbeiten auch mit Kunden, die sagen, ah, okay, um den Befehl jetzt auszusetzen oder um da jetzt irgendwie hier den Container hochzuladen, muss ich mich erst irgendwie auf einer anderen virtuellen Maschine per Remote Desktop einwählen, die jetzt in dem Rechenzentrum steht, die dann da Zugriff drauf hat. Ah ja, okay, jetzt hast du mir hier irgendwie im Chat diesen Befehl geschickt, den kann ich jetzt hier aber gar nicht ausführen. Ich kann aber auch kein Copy-Paste auf die andere Maschine machen, weil das irgendwie unterbunden ist. Auf der anderen Maschine, wie kriege ich denn diese eine Zeile Code auf die andere Maschine? Also dieses so, oh, das würde mich wahnsinnig machen, wenn ich dann irgendwie einfach nur was ausprobieren will. Und wir beide wissen und wahrscheinlich auch die meisten, die hier zuhören, dass es das gibt und dass es das auch viel gibt. Und dass mich das schon wahnsinnig macht, wenn ich da irgendwie zuschauen muss bei und wenn ich selber so arbeiten müsste. Und oft kann man da ja gar nichts für. Aber dann, das würde mich wahnsinnig machen. Und mach es mir einfach zu arbeiten. Und das klingt so einfach, aber mach es mir einfach zu arbeiten. Und lass mich ein bisschen meine eigene Produktivität selber gestalten. Und wenn ich jetzt den einen Browser nehmen will und es jetzt keinen de facto Grund, weil der wirklich unsicher ist oder sowas gibt, der dagegen spricht, oder ich editiere meinen Code aber lieber so, oder ich habe lieber Dark Mode an, oder was weiß ich, oder ich nehme lieber den Git-Client. Solange das alles halt irgendwie Git ist, solange du die gleiche Programmiersprache schreibst wie alle anderen, ist es doch auch egal und schreib mir da nicht so viel vor.
Ja, ich glaube, letzten Endes bin ich zwar in meiner Position sehr privilegiert, weil mein Arbeitgeber gibt mir einfachen Zugang zu den ganzen Tools. Ich brauche halt nicht irgendwie VPN-Zugänge und kann halt Tools wie Codespace verwenden. Aber letzten Endes habe ich das auch schon erlebt, dass du irgendwie auf eine Unternehmensressource zurückgreifen musst. Da musst du dich aber per VPN verbinden. Aber der VPN sagt, nee, du kommst hier nicht rein. Du musst erstmal die Required Updates installieren. Dann sitzt du erstmal da 20 Minuten, installierst die Updates, rebootest deinen Rechner, musst erstmal alles neu starten und kannst dann auf die Ressource zurückgreifen. Ich glaube, nichts erzeugt so viel Gefühl von Unproduktivität, als durch solche Dinge zu springen. Und dementsprechend ist es, glaube ich, ganz wichtig, wenn ich produktive Developer haben kann, muss ich halt ein einfaches Setup bereitstellen, was einfach funktioniert und wo ich nicht durch diverse Hürden springen muss, um einfach mal ein paar Zeilen Code lauffähig zu produzieren. Ne?
Du meinst ein Setup, wo nicht die Mitarbeiter selber in 7 Tagen ein Kalendersynchronisierungstool bauen müssen, weil dein Arbeitgeber es nicht erlaubt, den privaten Kalender mit dem Arbeitskalender zu synchronisieren, sodass du keine Terminkonflikte hast. Meinst du sowas vielleicht?
Ah, ich glaube, das ist eher so ein Luxusproblem von dir, weil du zu viele Kalender hast. Nein, ich glaube, es gibt da schon Grenzen. Man muss auch sicherstellen, dass Dinge den entsprechenden Sicherheitsstandards entsprechen. Aber man kann das halt so oder so machen. Und das heißt ja nicht, dass solche modernen Ansätze, die mittlerweile viele jüngere Unternehmen fahren, per se unsicherer sind als die Dinge, die vielleicht noch in manchen großen Konzernen eingesetzt werden, als das vor 10 Jahren noch der Standard war. Und seitdem hat sich daran nichts mehr geändert. Auch heute spreche ich quasi wöchentlich mit Developern, die sagen, ich habe hier meine Developer-Maschine, die ist total locked down und ich muss jetzt hier über irgendwelche virtuellen Desktop-Umgebungen reingehen, um überhaupt einen Webbrowser aufzumachen, um mal kurz im Internet was zu recherchieren, um das Problem zu lösen. Oder ich komme jetzt gerade nicht ins Internet, weil irgendwie mein Zertifikat abgelaufen ist und jetzt muss ich morgen ins Büro fahren und meinen Rechner einmal ans Netzwerk hängen, damit ich das neue Zertifikat kriege. Und solche Späße kann man natürlich vermeiden, indem man sagt, okay, wir als Unternehmen setzen uns zum Ziel, dass wir die Developer-Produktivität erhöhen und machen das nicht nur im Sinne von, wir messen irgendwelche Zahlen und sagen dann den Leuten, ihr seid unproduktiv, ihr müsst einfach mehr arbeiten, damit ihr bessere Zahlen generiert, sondern sich wirklich Gedanken darüber machen, was muss ich tun, damit die Leute auch sich produktiv fühlen. Und ich glaube, das finde ich nur raus, wenn ich mit den Menschen spreche. Und das passiert, und das ist der Bogen zum Anfang, meiner Meinung nach zu selten. Ganz viele gehen jetzt hin und sagen, okay, wir brauchen sowas wie Dora und dann messen wir das alles und dann wissen wir, wie produktiv wir sind, dann führen wir ein neues Tool ein und dann sehen wir, ob es hoch oder runter geht. Aber einmal mit den Leuten zu sprechen, irgendwie einen ordentlich designten Survey zu machen, vielleicht sogar mit irgendwie einer Hochschule, die sich mit solchen qualitativen Umfragen gut auskennen und einfach mal eine Studie intern zu machen, mit den Leuten zu sprechen und dann Dinge herauszusuchen, die man wirklich einfach lösen kann, sehe ich einfach viel zu selten.
Ja, hast du Zugang zu den Tools, die du brauchst, um produktiv zu arbeiten, und ist dieser Zugang irgendwie einfach? Hast du Zugang zu dem Know-how, das du brauchst? Kannst du, wenn du ein Seminar besuchen willst, wenn du ein Training brauchst, wenn du einfach nur ein YouTube-Video über ein Thema gucken willst, hast du das? Geht das? Hast du das Gefühl, dass wir konsistent sind in der Art, die wir arbeiten? Hast du das Gefühl, dass du blockiert wirst und zu häufig auf irgendwelche Kollegen oder Eltern an der Work-Items warten musst? Hast du das Gefühl, dass unsere Prozesse gut funktionieren? Fühlst, und das sind doch Dinge, die ich abfrage, und sage, fühlst du dich produktiv? Und ich glaube, das ist das, was auch der Konsens für uns alle ist. Und eigentlich ist es, glaube ich, da wird so ein Riesenbohai drum gemacht, aber wie du gerade gesagt hast, eigentlich ist es ganz einfach, frag die Leute und mach es den Leuten einfach, produktiv zu sein, weil am Ende, glaube ich, ist das ein Menschenbedürfnis, die meisten Leute möchten produktiv sein, weil es sich einfach gut anfühlt, produktiv zu sein. Und je weniger Steine ich den Leuten in den Weg lege, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich selber selber so den Weg des geringsten Widerstandes selber suchen und dann schon kommen. Und dann muss ich eigentlich immer nur abfragen, hey, gibt es irgendwelche Probleme? Vielleicht ist die Teamaufstellung falsch. Vielleicht haben wir zu viele Leute, die das eine Thema gut können, aber nur wie einen armen Frontend-Developer, der alles irgendwie bauen muss, und die Backend-Leute warten die ganze Zeit. Sowas ist zum Beispiel was, wo man sagt, die Verteilung im Team muss ich vielleicht messen. Oder ich habe viel zu viele juniorige Developer, aber fast keine Seniors. Oder alle sind Coder und keiner managt wirklich das Team. Solche Dinge kann man natürlich rausfinden, aber in der ersten Linie sorgt dafür, dass die Leute sich selber ihre Produktivität gestalten können, weil es was Individuelles ist. Und ja, frag das regelmäßig ab und wie du das, sprich mit den Leuten, schau, was du tun kannst, und versuch nicht alles glatt und gleich zu ziehen, sondern versuch den Leuten, glaube ich, Verantwortung selber in die Hand zu geben, denn jeder möchte eigentlich selber produktiv sein und sich das selber auch gestalten.
Und wenn ich es schaffe, jenseits dieser Produktivitätsmetriken, die wirklich auch die subjektive Developer-Productivity zu erhöhen, hat das natürlich auch diverse andere positive Effekte. Und das ist natürlich ein positiver Trend, den ich wirklich sehe. Ich habe jetzt schon in einigen Gesprächen auch mit großen Unternehmen den Begriff Developer Satisfaction oder Developer Happiness gehört. Und das ist eigentlich ein super gutes Thema. Und häufig ist es so, wenn ich Developer Happiness messe, Leute befrage, hängt das ganz stark mit dem Thema Produktivität zusammen. Das ist ganz interessant. 100%. Irgendwie, wenn ich jemandem gehe, der am Fließband arbeitet, die Person ist vielleicht nicht unbedingt glücklicher, wenn sie den Output irgendwie ein bisschen erhöht hat. Aber bei Developern ist es tatsächlich so, wenn sie sich produktiv fühlen, wenn sie das Gefühl haben, sie haben ihr Ziel erreicht und da lagen wenig Hindernisse im Weg, sie konnten konzentriert arbeiten, dann sind sie zufriedener, glücklicher. Und ich glaube, wir alle haben das schon erlebt, manche häufiger und manche weniger häufig, dass wenn ich habe ein Problem gelöst, dann hat das richtig so ein gibt so einen richtigen Adrenalin-Rush. Ja. Ne? Ja. Und da freut man sich, hat das Problem gelöst, dann kann man irgendwie ganz entspannt in die Pause gehen, einen kleinen Spaziergang machen und freut sich 2 Stunden später noch, endlich, wie Produktivität. Da kann man dann erfolgreich in die Kantine gehen und freut sich dann auch 2 Stunden später immer noch, wie gut man am Vormittag war. Und ich glaube, solche positiven Erlebnisse muss man fördern, fördert die Zufriedenheit und letzten Endes führt es dazu, dass die Leute halt auch einfach gerne in dem Team arbeiten, auch es einfacher ist, Leute im Team zu halten. Und das spielt dann natürlich immer alles im Zusammenhang, weil wenn ich irgendwie unzufriedene Leute habe, dann verlassen die das Team, ich habe häufige Wechsel, das zieht dann wieder die Produktivität der anderen runter. Und ich meine, von daher kann man da, glaube ich, eine sehr positive Entwicklung vorantreiben, wenn man weggeht von den Zahlen und Produktivität wirklich auch qualitativ misst.
Finde ich einen schönen Schlusssatz. Einfach zu sagen, Leute, steckt gar nicht so viel Energie da rein, Developer Productivity zu messen, sondern messt Developer Happiness, weil das bedingt Developer Productivity ganz automatisch. Leute suchen sich das selber und es ist auch die viel angenehmere Umfrage und Abfrage, weil Leute haben Spaß, da Feedback zu geben, ob sie happy sind. Ich glaube, das ist, niemand hat Sorge, irgendwie kontrolliert zu werden. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ein glücklicher Entwickler, der richtig Spaß bei seiner Arbeit hat oder bei ihrer Arbeit hat, automatisch produktiver wird, weil das, wie du gerade gesagt hast, auch einfach Spaß macht, Dinge zu shippen und zu bauen, sagen, hier das Feature, das ist endlich fertig, das habe ich gebaut. Das fühlt sich gut an und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sich das bedingt. Aber es kann natürlich sein, dass wir hier sehr biased sind. Ne? Wir sind beides Developer. Natürlich sagen wir, mess mal lieber meine eigene Happiness. Ich meine, wie du gerade gesagt hast, fragt dich am Fließband wahrscheinlich auch fast keiner nach. Da bedingt sich das aber auch nicht so sehr. Und deswegen wäre ich einfach auch gerne mal auf eure Meinung gespannt. Ist das Konsens auch bei euch, dass Developer Happiness sich eigentlich die bessere und wichtigere Metrik ist, weil das automatisch die Productivity bedingt? Oder muss man das schon irgendwo messen, weil man sonst irgendwas vergisst oder irgendwas hinten überfällt oder sonst alle nur ganz happy ihre neuen fancy JavaScript-Frameworks ausführen, aber gar nichts geschippt wird? Das ist ja auch eine Gefahr. Ist ein Thema, wo es, glaube ich, ganz viele Meinungen gibt. Deswegen, was ist eure Meinung dazu? Lasst uns das gerne wissen. Wenn ihr das öffentlich chatten wollt, könnt ihr das gerne machen. Es gibt bei Spotify die Möglichkeit, unter der Folge Kommentare zu hinterlassen. Wir freuen uns aber auch sehr darüber, da mit euch privat zu diskutieren. Und dazu könnt ihr uns auch gerne einfach eine E-Mail schreiben. Eine E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Beschreibung vom Podcast. Lasst uns da gerne eine Meinung da. Können wir gerne auch dann nochmal diskutieren oder halt in der nächsten Folge nochmal aufgreifen.
Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne positive Bewertung da. Freut uns immer entweder auf Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, findet ihr unten in den Shownotes den Link zu Buy Me a Coffee. Da könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben oder in unserem Shop euch die eigene To-Do-Developer-Podcast-Kaffeetasse kaufen. Da freuen wir uns natürlich auch immer sehr, wenn wir das ein oder andere Foto bekommen von euch mit unserer Tasse.
Oh ja. Dann bis dahin, habt eine gute Zeit. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, denn der To-Do-Cast erscheint alle 2 Wochen. Macht's gut bis dahin, habt eine gute Zeit und schreibt ganz viel Code. Ciao.
Bis dann.